Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wenn wir in der kommenden Stunde über folgendes Thema sprechen, über meine Krise, Gottes Chance. Das ist auch gleichzeitig der Titel eines Buches von Ute Horn, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf als unseren heutigen Gesprächsgast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir sind telefonisch verbunden aus Krefeld und dort leben Sie auch. Mhm. Jahrgang 54 sind Sie. Sie haben 7 Kinder, davon 5 eigene und 2 adoptierte. Von Beruf sind Sie Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Mittlerweile haben Sie sich auch stark betätigt im Bereich der Seelsorge. Führen Gespräche, sind sehr viel unterwegs oder auch gefragt als Vortragende bei Frühstückstreffen und auch Buchautorin zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ein Thema, das haben wir heute, und da werden wir auch ein Buch von Ihnen erleben. Ich denke, ja, Sie sind wahrscheinlich dann auch selber wie das wandelnde Buch und können uns davon berichten. Aber sonst haben Sie auch über Treue geschrieben, über Tabus, über Erziehung, über die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen, über Freundinnen, über Sehnsucht und Sexualität und auch über erste Liebe bei Teenagern. Also eine ganze Fülle, ein ganzes Spektrum auch an Themen. Ja, wenn wir über Krisen reden, dann fällt wahrscheinlich auf, dass das auch so ein bisschen ein Modewort ist heutzutage. Es gibt ja überall Krisengipfel und Krisenmanagement. Wenn wir einmal in die Politik schauen und wenn wir auch in das persönliche Leben schauen, dann redet man auch gerne von den persönlichen Lebenskrisen. Sie selber schreiben das auch in Ihrem Buch. Man könnte vielleicht sagen, wir leben ohnehin in so einer krisenumwitterten Zeit, wo das Wort eben auch immer auf der Tagesordnung steht und groß geschrieben wird. Ich habe mich so im Vorhinein gefragt, ob dieses Krisengehabe auch damit zu tun hat, dass wir heute in den westlichen Industrienationen so ein bisschen den Wurzelgrund unter den Füßen verloren haben, dass wir doch immer auch stark gefordert sind, verschiedene Rollen in verschiedenen Lebensphasen zu spielen, und Psychologen reden da auch so von einer sogenannten Patchwork-Identität, und dass sich eben auch der Prozess der eigenen Findung, der Identitätssuche weit ins Erwachsenenalter verschoben hat. Und ich finde, das ist mir auch gestern wieder aufgefallen, wenn man manchmal so eine Talkshow reinschaut, dann denkt man, so Erwachsene, die gerieren sich da manchmal wirklich wie Pubertierende. Also mich hat das gewundert und ich habe mich da irgendwie so ein bisschen bestätigt gesehen, in dieser Zeiterscheinung auch, dass man vielleicht auch insgesamt von einer Art Menschheitspubertät sprechen kann. Wir haben es irgendwie schwerer, zu uns selber heute zu finden, und damit haben wir es auch schwerer, dann so die ein oder andere Hürde zu meistern, die ein oder andere Herausforderung, die sich in unserem Leben stellt. Aber was hat Sie denn dazu bewogen, Frau Horn, eben genau dieses Buch zu schreiben, auch über Ihre ganz persönlichen Lebenskrisen und wie Sie auch dabei dann zu Gott gefunden haben und dass Sie das eben auch weitergeben möchten an andere Menschen als Hilfestellung und auch als mutmachenden Wegweiser?
Ja, ich selber habe in meinem Leben viele Krisen meistern müssen. Das begann schon recht früh. Mit 27 Jahren habe ich eine Herzmuskelentzündung bekommen. Ich war gerade Ärztin und war verheiratet, sodass ich dachte, jetzt kann das Leben richtig losgehen. Als ich dann auf der Intensivstation lag und selber nicht mehr konnte und als Patientin da lag, war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, auch später für meinen Beruf als Ärztin, mal die Rollen zu tauschen. Und hat mich sehr barmherzig gemacht. Und es ist schon interessant, wenn man in so einer hilflosen Lage ist, wie man dann nach jedem Strohhalm auch der Menschlichkeit wirklich angelt. Und in dieser Zeit, als ich dann so schwer krank war, auf der Intensivstation lag und massivste Herzrhythmusstörungen hatte, habe ich so mein Leben nochmal angeschaut und habe gedacht, ja, was ist denn jetzt der Sinn meines Lebens, wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann und wenn ich vielleicht sogar verlassen werde, weil mein Mann hatte immer gesagt, Kinder sind für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn du keine Kinder willst, wenn du nur Karriere machen willst, dann bist du nicht die Frau, die ich heiraten kann. Ich möchte gerne Kinder. Und dann lag ich da mit 27 Jahren und dachte, tja, jetzt kann ich vielleicht nicht mehr als Ärztin arbeiten. Mein absoluter Traumberuf. Jetzt, ja, was wird aus unserer Ehe? Wird mein Mann mich vielleicht verlassen, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Und ich fühlte mich so richtig wertlos und dachte, habe ich eigentlich mein ganzes Leben auf falsche Ideale gesetzt, was ist denn jetzt und wer gibt mir noch einen Wert? Und in dieser Zeit habe ich auch meinen christlichen Glauben hinterfragt. Also ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich bin auch regelmäßig zum Gottesdienst gegangen. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich kenne Gott eigentlich nur vom Hörensagen. Ich kenne ihn nicht wirklich persönlich als einen persönlichen Gott, der sich um mich kümmert, der mich liebt und der mir Wert gibt. Und das war so dann auf einmal meine Frage. Und im Krankenzimmer habe ich dann so gesagt, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Und du musst erfahrbar sein. Und bitte zeig mir Menschen, die dich kennen. Und das war so eine ganz tiefe Not in mir.
Das heißt, erst in so einer richtigen Krisensituation fängt man eigentlich dann auch an, darüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben oder wie lebe ich eigentlich bisher, auf welchen Pflöcken habe ich eigentlich mein Leben und auch meinen Wert selber aufgebaut. Das heißt, für Sie muss das ja ganz schön einschneidend gewesen sein. Mit 27, wo man denkt, jetzt starte ich voll durch und sozusagen haben die Kraft meiner jungen Jahre und dann kommt eben sowas, was einen dann so völlig aus der Bahn wirft.
Ja, und ich habe halt gemerkt, dass ich so in den ersten 20 Jahren meines Lebens so meine Identität eigentlich aus dem gezogen habe, wo ich herkam, aus meinem Elternhaus. Ich war stolz, eine Tochter von zu sein und war meinen Eltern auch sehr ähnlich. So jeder sagte, ach ja, du musst eine Tochter von der Frau Dr. von den Eichen sein. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wer ich eigentlich bin, sondern ich war letztendlich wie eine Art Kopie. Und ich habe in meinem Leben beobachtet, dass es viele Menschen gibt, die kopieren, aber wenige, die ihr Original wirklich entdecken. Und es gibt andere Menschen, die halt über ihre Fähigkeiten sich identifizieren, über das, was sie können oder wie schön sie sind, über ihre Gaben. Und dann gibt es auch Menschen, die über das, was sie sich erarbeitet haben, ihre Leistung sich identifizieren. Und das war ganz stark meins auch. Dann war ich Ärztin, dann war ich wer. Und oder man kann auch seinen Wert darin haben in etwas, was man aufgebaut hat. Zum Beispiel, ich bin die Mutter von oder ich bin die Ehefrau von. Aber die Frage ist, was ist, wenn das alles zerbricht? Also wenn meine Ehe zerbricht, meine Kinder nicht das machen, was ich möchte oder ich halt krank werde, habe ich dann immer noch einen Wert oder brechen dann diese ganzen Identitäten weg? Und das habe ich so für mich erkannt und habe gesagt, ich brauche eine Identität, die hält, egal was passiert und jemand, der mich liebt, egal was ich tue, was ich mache. Und ich bin sehr dankbar, dass sich Gott in dieser Zeit wirklich mir offenbart hat und mir gezeigt hat, dass er mich liebt, auch wenn ich überhaupt nichts tue und nichts leiste und wenn ich für diese Gesellschaft keinen Wert habe.
Krisen sind ja etwas Unangenehmes und keiner wünscht, sich so einen Einbruch direkt zu haben. Aber im Nachhinein mögen viele Menschen vielleicht auch dankbar dafür sein, weil sie auf ganz andere Gleise gekommen sind. Das, was Sie schildern, könnte man vielleicht auch sagen, ist das nicht etwas ganz Normales, dass wir erstmal das übernehmen, was wir von unserer Familie her, von unseren Eltern her kennen, dass wir gewisserweise vielleicht noch nicht zu unserem Original, noch nicht zu unserer Identität so gefunden haben, wenn kein Störfaktor von außen dazwischen kommt. Aber gerade dieses Selbstwertgefühl oder auch ja, sich anzunehmen in seinem bisherigen Leben, das voll zu bejahen und auch sich voll zu bejahen, ist das nicht eben auch die Voraussetzung überhaupt, um erwachsen zu werden? Und ich denke auch, wie Sie sagen, wie viele Menschen ziehen ihren Wert daraus, dass sie nur sich über die Arbeit definieren? Also wenn ich arbeite, dann bin ich erfolgreich und dann bin ich anerkannt, wenn ich Geld habe, dann bin ich etwas wert. Aber in dem Moment, wo ich völlig plötzlich aus dem Leben herausgezogen werde, aus dem aktiven Leben, komme ich mir völlig wertlos vor. Das ist doch eigentlich etwas ganz Normales, was alle Menschen, denke ich mal, ja, haben, wenn sie nicht unbedingt ein anderes Erlebnis haben, was sie zwangsläufig zwingt, darüber nachzudenken, ob es tatsächlich so ist. Also fängt hier eigentlich schon die Chance an in der Krise.
Ja, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wobei ich auch denke, in der Pubertät findet auch ein Stück weit sowas statt. Die meisten Menschen haben ja in der Pubertät auch eine Krise. Und das ist ja auch die Chance, letztendlich zu gucken, wer bin ich, unabhängig von meinen Eltern, wo komme ich her, wo will ich hin. Das ist diese ganze, ganz große Chance der Pubertät und leider halt auch verbunden mit einer massiven Krise. Aber in der Zeit ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, dass Jugendliche auch lernen, sich selber anzunehmen, zu entdecken, welche Stärken, welche Schwächen habe ich, dazu Ja zu sagen, die eigenen Grenzen auszuloten, zu kennen und sie auch ernst zu nehmen und halt auch zu gucken, wie kann ich mich wirklich annehmen, wie kann ich mich lieben. Denn für mich ist das eine Grundvoraussetzung, um überhaupt liebesfähig zu sein, auch um dann andere zu lieben.
Ich denke, gerade als Christ sind wir da wahrscheinlich auch besonders herausgefordert, dass wir eben nicht diesem gesellschaftlichen Sog entsprechen, dass wir uns nicht nur über das definieren, was gesellschaftlich anerkannt ist, sondern dass wir frei werden davon und unabhängig eben unseren Wert sozusagen dann auf Gott aufbauen und wissen, dass wir von ihm her geliebtes Kind sind, egal was passiert. Aber das ist ja eigentlich eine Herausforderung, die ein Leben lang uns begleitet, oder?
Ja, die begleitet uns ein Leben lang. Und wenn man einmal durch eine Krise durchgegangen ist, wünscht man sich natürlich nicht gleich die nächste Krise, um noch tiefer zu wachsen. Aber ich habe rückblickend über mein Leben und ich habe wirklich viele Krisen auch erlebt, gesehen, dass das immer so Knotenpunkte waren, so Wachstumspunkte. Und dass ich rückblickend dann auch wirklich sehr dankbar darüber bin.
Was sind denn so Momente, die in einem Leben so auch eine Krise auslösen können? Und warum gibt es Menschen, denen wir vielleicht begegnen, wo wir das Gefühl haben, die stecken das relativ leicht weg, während wir vielleicht uns so eine Krise dann in eine tiefe Verzweiflung erst einmal stürzt?
Also das, was ich schon erwähnt habe, ist halt Krankheit löst oft Krisen aus. Oder Arbeitslosigkeit oder Beziehungsprobleme, wenn man verlassen wird, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Freundschaften zerbrechen. Aber es können auch kleinere Dinge sein, weil ich kann mich erinnern, dass ich mich mit meinem Mann mal verabredet hat auf einem Bahnhof und da gab es noch keine Handys und er ist halt 6 Stunden zu spät gekommen und ich fühlte mich sowas von verlassen und allein und hilflos auch letztendlich, weil ich konnte ihn nicht erreichen, ich hatte keine Ahnung, was los ist und da kann man schon in richtige Panik geraten, auch vielleicht um Angst um den Partner, dass er vielleicht einen Autounfall hat und stirbt. Oder auch ganz kleine Dinge können einen aus der Bahn werfen. Ich kann mich erinnern, wenn mein Sohn zum Beispiel einen Kakao umwirft und wenn ich gut drauf bin, wenn ich auf mich aufgepasst habe, wenn ich mich liebe, meine Grenzen eingehalten habe, genug Schlaf habe, dann sage ich nur, ja und, was macht man jetzt? Hol bitte den Lappen und wische es wieder auf. Und wenn ich aber schlecht drauf bin, unausgeschlafen bin, dann kriege ich einen Anfall und sage, ne, hast du denn 3-2 linke Hände und wie kann das denn jetzt schon wieder passieren? Und mein Sohn guckt mich mit großen Augen an und sagt, Mama, gestern warst du so freundlich zu mir und ich habe den Kakao umgeworfen und heute bist du so ernst oder böse. Was ist denn los? Und daran habe ich halt auch besonders gemerkt, dass Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dieses Gebot, was Gott uns gibt, wirklich eine enorme Tragweite hat. Wenn ich mich selber liebe, dann kann ich auch ordentlich und gut und nett und freundlich mit anderen umgehen.
Also das ist ähnlich wie das Sprichwort von Therese von Lisieux. Also nur wenn man den eigenen Körper schätzt und ihm Gutes tut, dann mag die Seele auch darin wohnen. Mhm. Aber das wird vielleicht oft auch verkehrt aufgefasst, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da legen wir oft dann den Hauptakzent auf das Liebe deinen Nächsten.
Genau, ich denke auch, dass das jahrhundertelang so gelehrt worden ist. Du hast kein Recht auf dich und es heißt, Liebe deinen Nächsten passt statt deiner selbst. Ja, du musst dich komplett aufgeben. Aber also meine Erfahrung ist eine andere. Wenn Menschen sich nicht annehmen und sich nicht lieben, wie können sie dann glauben, dass sie ein Geschenk an andere sind, dass sie wertvoll sind? Und oft geht das ganz gut, bis im Alter die Kräfte nachlassen. Und dann werden sie oft bitter und keiner hat auf mich aufgepasst. Ich habe immer für alle gearbeitet. Und ich habe so ein Ziel, dass ich gerne eine weise alte Frau werden möchte. Und ich habe festgestellt, dass es eine Frau, die sich angenommen hat, die ihre Grenzen kennt und die auch bereit ist zu vergeben.
Das hört sich gut an, also das Ziel zu haben, auch eine weise Frau zu werden. Aber kommen wir nochmal an den Anfang zurück. Sie haben erzählt, mit 27, da sind Sie aus dem Leben rausgerissen worden. Sie landeten auf der Intensivstation mit einer starken Herzmuskelentzündung. Was war denn jetzt für Sie sozusagen der Schlüssel zur Krisenverarbeitung, dass Sie das letztendlich angenommen haben und sich dadurch auch weiterentwickelt haben?
Ja, also ich habe, wie gesagt, mich auf die Suche gegeben, intensiv, habe gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar dich mir. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer wirklich so der erste Schritt wieder auf Gott zu sagen, ich muss eine persönliche Erfahrung mit dir haben. Es gibt ja auch einen Satz, der heißt, Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, ich kann nicht sagen, naja, also meine Mama hat doch geglaubt oder mein Papa ist immer in die Kirche gegangen. Sondern ich muss selber irgendwann die Entscheidung treffen, ja, dieser Gott ist auch für mich wichtig und ich möchte ihm dienen, ich möchte wissen, was er für mein Leben hat. Und da kommt keiner drum herum. Und ich bin dann halt 2 Jahre immer wieder in Kontakt gewesen mit einer Frau, die mir sehr geholfen hat, in der Bibel zu lesen, zu beten, zu sprechen. Da konnte ich alle Fragen loswerden. Und dann irgendwann sagte sie zu mir, ja, du musst aber irgendwann auch mal eine Entscheidung dafür treffen. Oder du kannst auch nicht sagen, ich bin jetzt ein bisschen schwanger. Also entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Und genauso ist es auch, entweder du entscheidest dich, als Christ zu leben oder nicht. Und das war für mich sehr plastisch, dass dann so ein Strich gezeichnet wurde mit einer Kreide auf dem Boden. Und ja, sie so sagte, möchtest du über diesen Strich drüber gehen und sagen, ja, also ich entscheide mich, mit Gott zu leben. Und das habe ich dann festgemacht für mich, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte ab jetzt mit Gott leben und ich möchte die Bibel zu meinem Maßstab machen. Ich möchte beten und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben und wachsen und erkennen, was Gott für einen Plan für mein Leben hat. Und das war so der Start in ein ganz spannendes Leben, wo wir viele, viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und ich bin sehr dankbar, dass mein Mann diesen Weg mit mir gegangen ist und mit mir ging. Und ja, dass wir jetzt wirklich auf ein reiches Leben gucken können schon.
Sie sagen, Sie haben viele spannende Erfahrungen mit Gott gemacht. Mhm. An was denken Sie da?
Ich habe angefangen, Bibelworte ernst zu nehmen. Also wenn zum Beispiel drin steht, Frau, achte deinen Mann, dann habe ich mich gefragt, wo tue ich das? Achte ich meinen Mann? Interessanterweise steht in diesem Kapitel, das ist im Epheserbrief, steht an drei Stellen, ihr Männer liebet eure Frauen, und für die Frau steht aber, die Frau achte den Mann. Und mein Mann und ich, wir waren lange in der Ehe- und Familienarbeit und wir haben beobachtet, dass Männer oft die Frauen ehren für, ja, zum Beispiel, dass sie schwanger werden und Kinder bekommen, Schmerzen aushalten, dass sie sehr kreativ sind, dass sie eine Intuition haben, also die, ich komme nach Hause von einem Wochenende, wo mein Mann alleine die Kinder hat und sage immer, das Kind gefällt mir nicht, hat das Fieber und mein Mann war die ganze Zeit da und hat es nicht erkannt. Und ich habe halt einfach so eine Intuition. Und für diese ganzen Dinge ehren Männer ihre Frauen. Aber sie haben große Probleme, ihre Frauen zu lieben. Das heißt, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und zu erkennen, was eine Frau wirklich braucht im Moment. Während bei den Frauen ist es oft umgekehrt. Sie sind enorm liebesfähig und bleiben bei Männern, obwohl sie sie geschlagen haben, obwohl sie fremdgehen, obwohl sie krank sind oder Alkoholiker sind. Und wenn man dann diese Frauen fragt, ja, warum bleibst du denn bei dem Mann? Dann sagen die, ich liebe ihn. Und umgekehrt ist es aber oft gepaart mit einer Verachtung. Wir haben oft Probleme, Männer wirklich zu achten. Denn wenn man hört, wie so Freundinnen miteinander über Männer reden, ist das oft nicht mit Achtung oder Ehre zu vereinbaren. Und so lasse ich mich ansprechen und sehe, was da eine Weisheit in diesem Wort Gottes wirklich drin ist und mache da ganz wunderbare Erfahrungen.
Und da steckt natürlich auch viel drin über das Thema Vergebung, Versöhnung. Das ist wahrscheinlich auch so ein Meilenstein überhaupt, um Krisen dann auch zu verarbeiten. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch Meine Krise, Gottes Chance, ganz oft von Gebeten, wie Sie es angegangen haben, ja, um Gott auch gerade da hineinzulassen, in die Stellen, wo wir besonders verletzt sind. Und das fällt uns vielleicht besonders schwer, weil wir dann stolz sind, weil uns das peinlich ist. Oder weil wir eben doch irgendwo etwas noch in unserem hintersten Winkel im Herzen vor Gott versteckt halten möchten, so wie das im Paradies ja auch der Fall war, als Adam und Eva sich dann auch verstecken. Ja, wie kann man ganz konkret jetzt eigentlich auch, wenn einem das schwerfällt, das eigene Versagen vor Gott hinhalten und ihn wirklich bitten, da hineinzukommen und dann auch die Hoffnung zu haben, dass das dann auch passiert? Also wirklich, dass da Gott hineinkommt, wo wir einfach nicht mehr weiter können, wo unsere Kraft aufhört, dass wir ihn bitten, dass er da weitermacht.
Also das, was mich immer wieder wachrüttelt, ist, dass es einen Satz gibt, den die Psychologen immer wieder sagen, wenn man erst Opfer ist, wird man irgendwann Täter. Und ich glaube, dass das nur zu unterbrechen ist, wenn Vergebung hineinkommt. Es ist unglaublich, wie man beobachten kann, dass Kinder, die zum Beispiel als Kinder geschlagen wurden, dann erwachsen werden, heiraten und ihre Kinder wieder schlagen. Oder ich kenne einen Jungen, der halt von seinem Vater verlassen worden ist, als er 8 war. Er hat geheiratet, hat 5 Kinder gekriegt und hat diese 5 Kinder und die Frau verlassen. Und ich dachte so, boah, du hast so darunter gelitten, dass dein Vater gegangen ist und du machst genau das Gleiche. Du machst es sogar noch schlimmer. Und dieses schaffen wir, glaube ich, nur aufzulösen, dass das so von Generation zu Generation weitergeht, wenn Vergebung hineinkommt. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass die meisten Verletzungen unbewusst passieren. Ja, ich gehe zum Beispiel über eine Straße und Frau Müller kommt auf der Gegenseite entgegen. Ich will sie grüßen, sie guckt mich aber nicht an und ich denke, boah, du arrogante Frau, das gibt's ja wohl gar nicht. Du hast mich doch gesehen, warum grüßt du mich nicht? Und ich ärgere mich, das sagt die deutsche Sprache auch sehr schön, ich ärgere mich. Ja, sie kriegt das gar nicht mit. Ich kriege mein Magengeschwür, ich kriege meinen Herzinfarkt, weil ich diese ganze Wut in mir aufstaue und nicht loslasse. Und irgendwann treffe ich Frau Müller und sage mal, du hast mich doch gestern gesehen, warum hast du mich denn nicht gegrüßt? Und dann sagt sie, was, ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Doch, sage ich, habe ich ganz genau gesehen, du hast mir doch in die Augen geguckt. Nein, sagt sie, ich war in Gedanken, mein Mann ist ins Krankenhaus gekommen und ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Und da habe ich begriffen, boah, die meisten Verletzungen passieren einfach. Also wenn ich einen Vortrag halte und sage, ich bin Mutter von 7 Kindern, habe ich ganz viele Leute in dem Raum verletzt. Die keine Kinder kriegen, die nicht verheiratet sind, die mit einem Kind nicht zurechtkommen. Und ich habe nur gesagt, ich habe 7 Kinder. Ich wollte keinen verletzen. Verstehen Sie? Es ist unglaublich, wie oft Verletzungen passieren und der andere kriegt es gar nicht mit. Und wenn man dann den Mut hat, auf ihn zuzukommen und zu sagen, sag mal, du hast da das gesagt, was meintest du denn damit? Dann ist man oft ganz überrascht, dass der andere entweder das gar nicht weiß oder sagt, nee, das kann ich gar nicht gesagt haben. Nee, ich wollte das nicht sagen oder... Und von daher fällt es mir dann auch leichter, zu vergeben.
Das ist aber auch ganz oft, dass in uns etwas schwelt, was dann diese Verletzung hervorruft. So wie Sie sagen, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, Frau Horn habe ich da jetzt vor mir. Sie hat schon so viele Bücher geschrieben, sie hat 7 Kinder. Boah, ist das wieder so eine tolle Frau, so eine Vorzeigefrau, bei der alles wunderbar funktioniert und klappt. Denkt man ja im ersten Moment. Mhm. Und wie Sie sagen, das kann schon wieder sozusagen einen Stein auslösen in einem, dass man denkt, und selber, was habe ich denn geschafft? Ja, wie weit bin ich denn? Genau, dieses, was wir auch in uns haben, so dieser Neidkomplex vielleicht oft auch, oder dass wir uns immer meinen, wir müssten uns vergleichen, ja, dass uns das nicht gelingt, unsere Identität wirklich in Jesus zu finden, unabhängig zu werden von den Urteilen der anderen.
Ja, es gibt halt eine gesunde Art, mich zu vergleichen, ne? Die spornt mich an, die sagen, wenn die das schafft, schaffe ich das auch, und eine ungesunde. Und in der ungesunden denke ich immer, ach ja, also bei mir läuft alles schlechter und mieser und... Das, was ich aber festgestellt habe, ist, dass es oft so ist, dass wir gar nicht unbedingt neidisch sind auf das, was der andere hat, sondern auf die Zufriedenheit, die er damit hat. Also ich kenne jemand, der ist geschieden und ist immer krank, schon ganz früh berentet worden, auch von dicklicher Statur. Und dieser Mensch sagt, ich verstehe das gar nicht, dass die Menschen so neidisch auf mich sind. Aber das begleitet mich eigentlich von Kindheit an. Und ich sagte dann zu diesem Menschen, aber du strahlst eine Fröhlichkeit aus und eine Zufriedenheit. Und ich glaube, um diese Zufriedenheit, darum beneiden dich die Menschen. Und dieser Mensch hat halt auch eine ganz tiefe Beziehung zu Gott. Und das spüren die Menschen. Und darauf sind sie, glaube ich, neidisch. Es ist gar nicht unbedingt objektiv messbar, was Neid ausmacht, sondern diese Zufriedenheit.
In Ihrem Buch nennen Sie auch mal ganz konkrete Schritte, wie man etwas ablegen kann, wie man loslassen kann, wie man eine Krise verarbeiten kann. Und vor allem das eine wollte ich Sie einfach bitten, hier nochmal zu schildern, nämlich wie kann ich nun in einzelnen Schritten auch wirklich versuchen, ja, loszulassen, mein Leben unter Gottes Führung zu stellen. Sie sagen eben, meine Identität in Jesus Christus zu finden.
Ja, also das, was ich empfehlen würde, ist, dass man wirklich ganz bewusst sagt, ich möchte mein Leben unter Gottes Führung stellen und dass ich dazu ja sage, wie Gott mich geschaffen hat. Und dass ich dann Stück für Stück entdecke, wie meine Identität in Gott auch wächst. Und dass ich wirklich meinen Wert nur daraus ziehe, dass ich sein Gegenüber bin, dass ich sein Geschöpf bin, unabhängig davon, was andere Menschen von mir sagen. Und der nächste Punkt ist, dass ich wirklich eine Entscheidung treffen muss, mich selber zu lieben und anzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt bei vielen Menschen, aber ganz besonders auch bei uns Frauen. Also sich zu lieben in seinem Geschlecht, in seinem Aussehen, in seinen Fähigkeiten. Und dann natürlich die Stärken und die Schwächen anzunehmen, mich selber ernst zu nehmen und auch meine Grenzen zu achten. Ich darf eine Verabredung mit dem Liegestuhl haben, ich muss nicht immer springen und ich muss auf mich aufpassen. Das ist ganz wichtig. Im Gottes Wort steht auch, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist ein ganz großer Auftrag, dass ich darauf achten muss. Meine Kinder, mein Mann, meine Freundin, die können meine Gedanken nicht lesen. Ich muss sie schon mitteilen. Und Der nächste Schritt, den ich entdeckt habe für mich, ist, dass ich mich wirklich regelmäßig mit der Bibel auseinandersetze. Jemand hat mal gesagt, wenn Sie jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen im Alten Testament lesen, dann sind Sie am Ende eines Monats ein veränderter Mensch. Und da steckt so viel Weisheit drin. Ich mache es oft so, dass ich nur einen Vers nehme und den dann kaue, bis ich ihn wirklich verstanden habe. Und da ist ein unglaublicher Reichtum, eine Lebensweisheit drin. Und was mir auch immer wichtig ist, dass ich ehrlich bin zu mir selber, dass ich auch sage, wo ich versagt habe, dass ich meine Schuld vor Gott wirklich bringe und um Vergebung bitte und dass ich Gott immer wieder Raum gebe, zu mir auch reden zu können in Gottesdiensten oder in Predigten oder wie jetzt auch, wenn man so eine Sendung hört oder halt auch in einer stillen Zeit, nenne ich das, wo ich einfach zur Ruhe komme vor Gott und sage, Gott, wenn du was hast, was du mir sagen willst, sprich in meine Gedanken hinein, lege mir was aufs Herz. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, Glauben in Gemeinschaft zu leben, dass man sich Gebetspartner sucht, mit denen man beten kann, dass man in eine Gemeinde geht, in Gottesdienste hinein, vielleicht in Hausgruppen, in ja, Hauszellen, wie immer man das bezeichnet, wo man einfach gemeinsam auch in Gottes Wort liest.
Das heißt, Gottes Wort, das ist eigentlich ein ganzer Schatz, auch vor allem das Alte Testament von menschlichen, von psychologischen Verhaltensweisen, wo wir eigentlich eine ganze Menge daraus auch für uns wieder entdecken können. Das ist vielleicht manchmal etwas verschüttet, aber wie Sie sagen, kann man wirklich auch für sein eigenes Leben da sehr viel auch daraus gewinnen, wenn man jeden Tag sich davon eine Kostprobe mitnimmt, sozusagen. Was bei Ihnen noch ganz wichtig ist, was Sie auch in Ihrem Buch unterstreichen, ist so diese Haltung der Dankbarkeit. Vieles hängt ja wirklich von der Einstellung ab. Ich meine, eine Krise wird dann besonders schlimm, wenn ich sie auch besonders schlimm finde. Aber wenn ich eine andere Haltung dabei gewinne, dann wird vielleicht auch alles plötzlich leichter. Naja, das hört sich jetzt sehr leicht gesprochen an. Aber wie ist Ihnen das gelungen, so in diese Haltung des Dankens hineinzukommen?
Ja, aufgelöst wurde das, dass ich in der Bibel gelesen habe, dass wir in allem und für alles danken sollen. Und ich dachte, das ist unmöglich, das kann ja keiner und wer tut das denn? Und dann habe ich dazu eine kleine Geschichte gehört, dass ein Prediger von Ort zu Ort zog und dann überfallen worden ist. Und er schreibt dann in sein Tagebuch, danke, dass es das erste Mal ist, dass ich überfallen wurde. Danke, dass man mir nicht alles weggenommen hat. Danke, dass die Diebe mir nur mein Gut genommen haben und nicht mein Leben. Und als vierten Punkt, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Und ich habe da gesessen und mir kamen die Tränen, weil ich dachte, boah, der hat das wirklich umgesetzt, danket. Und das wollte ich auch erleben. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich möchte auch so ein dankbarer Mensch sein. In jeder Situation doch immer noch das Gute zu sehen und dir auch für Bewahrung zu danken. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass Gott mich dann sehr ernst nimmt, wenn ich sowas bete. Und wir kamen 14 Tage später aus dem Urlaub wieder und ich gehe in den Keller und wollte ein Gericht aus dem Gefrierschrank holen, weil ich hatte viel vorgesorgt. Und mich trifft der Schlag, denn der Gefrierschrank war abgetaut und die ganzen Dinge waren verfault und verschimmelt und eine riesen Lache war unten drunter. Und ich dachte, ach du meine Güte. Und dann dachte ich, oh, was hat der Prediger gesagt? Danket in allem. Und dann habe ich mich hingestellt, habe gesagt, was hat er als erstes gesagt? Danke, dass es das erste Mal war. Und da habe ich gedacht, ja, ist noch nie passiert. Danke Gott, dass es das erste Mal war, dass der Gefrierschrank abgetaut war. Und als nächstes hat er gesagt, dass sie ihm nicht alles weggenommen haben. Und da musste ich wirklich schmunzeln, weil ich hatte zwei Gefrierschränke. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, danke, dass nur ein Gefrierschrank abgetaut war. Danke, dass sie mir nicht mein Leben genommen haben. Da habe ich gedacht, gut, das weiß ich jetzt nicht so genau, was ich dazu sagen soll, aber ich hatte Hähnchen eingefroren, vielleicht hatten die Salmonellen oder wenn ich zu früh gekommen wäre, hätte ich vielleicht halb Verfaultes gegessen. Dann habe ich gesagt, okay, auch danke dafür und danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Da habe ich gedacht, naja, also entweder meinen Mann oder meine Kinder oder ich, wir müssen ja die Tür aufgelassen haben, sonst wäre das nicht passiert. Dann habe ich gesagt, gut, ich danke jetzt, dass ich vergeben kann und ich vergebe jetzt dem, der das gemacht hat. Und dann habe ich angefangen aufzuräumen und meine Kinder kamen und sagen, Mama, wieso bist du denn so fröhlich? Was ist denn hier passiert? Das stinkt ja furchtbar hier. Und dann habe ich ihnen halt von dieser Geschichte erzählt und dass ich gerade Dankbarkeit lerne. Und sie haben nur gestaunt und dass ich gar nicht geschimpft habe oder wütend geworden bin oder traurig oder geweint habe, sondern einfach hatte ich ein fröhliches Herz und habe dann noch gesagt, danke, dass ich es mir leisten kann, alles wegzuschmeißen, dass ich nicht in so einer Armut lebe, dass ich jetzt wirklich einen Monat nichts zu essen habe. Und diese Geschichte, die begleitet mich eigentlich jetzt die ganze Zeit, dass ich immer wieder versuche, das so umzusetzen, wie ich trotzdem dankbar sein kann. Und das ist wirklich faszinierend. Auch wenn ein Kind krank wird, dann sage ich auch als erstes, gut, danke für die Situation. Braucht dieses Kind jetzt vielleicht besonders viel Liebe von mir, die es sonst nicht gehabt hätte? Weil bei 7 Kindern fällt natürlich auch schon mal eins runter und man gibt vielleicht nicht genug Liebe diesem Kind. Und interessant war, ich habe mal ein Kind oder meine ganzen Kinder gefragt, wann fühlt ihr euch von mir am meisten geliebt? Und ein Kind sagte, Mama, wenn ich krank bin und du mir einen frisch gepressten Orangensaft bringst. Und ich dachte, guck mal, in jeder Krise ist wirklich auch eine Chance, Liebe weiterzugeben, dankbar zu sein, Dankbarkeit zu lernen. Und ich weiß, meine Eltern haben mal gesagt, nur wer den Hunger kennt, ist dankbar für Essen. Und das ist gar nicht so einfach, dass diese Dankbarkeit weiterzugeben, wenn wir so im Überfluss leben. Aber wenn man das mal selber erfahren hat, wie es ist, wenn man krank ist oder wenn man halt Not hat, dann ist es ganz anders. Und ich weiß noch, ich habe Gott gesagt, wenn ich mal wieder gesund werden darf, und ich bin ja 18 Jahre herzkrank gewesen, wenn das mal geschehen wird, dass ich gesund werden darf, ich werde nie wieder über zu viel Arbeit klagen. Das ist so ein Geschenk, gesund zu sein. Und wie selbstverständlich nehmen wir das auf, dass wir Beine haben zum Laufen, dass wir Augen haben zum Sehen, dass wir essen können, dass wir Hände haben. Und ich glaube, wir klagen auf hohem Niveau in Deutschland. Und es wird uns allen gut tun, ein dankbares Herz zu bekommen.
Das ist wirklich ein gutes Lehrstück, was Sie da uns schildern. Wo Sie auch gelernt haben, in der Situation jetzt mit dieser Kühltruhe dann dankbar zu werden. Das regt zum Schmunzeln an und vielleicht bewahrt man sich das auch irgendwo im Hinterkopf und erinnert sich da vielleicht auch wieder dran. Denn diese Situationen, die passieren uns ja täglich, dass wir uns über etwas furchtbar ärgern. Oder auch, wie Sie sagen, erst der Verlust macht uns eigentlich dankbar für das, was wir so selbstverständlich täglich alles hinnehmen, dass wir gesund sind, dass eigentlich alles so ganz gut läuft. Und was läuft eigentlich alles immer ganz gut? Meistens sehr, sehr viel, worüber wir eigentlich ganz viel auch Grund hätten, immer zu danken.
Das stimmt.
Frau Ute Horn, Frau Dr. Ute Horn, mit Ihnen bin ich hier verbunden bei Radio Horeb in der Lebenshilfe und wir sprechen über Ihr Buch Meine Krise, Gottes Chance. Sie sind Buchautorin, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, leben in Krefeld und haben auch 7 Kinder. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, ein Bibelzitat, das auch früher Ute Horn wichtig geworden ist in ihrem Leben. Mit ihr bin ich verbunden. Wir sprechen heute über meine Krise Gottes Chance und das in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir haben schon über einiges gesprochen, wie man Krisen bewältigen kann, was einfach auch wichtig ist, wie man in die Haltung der Dankbarkeit hineinkommen kann. Jetzt hat sich eine Hörerin zu Wort gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin aus Krefeld. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich hätte eine Frage an Sie. Also ich bin auch in einer Lebenskrise und zwar mein Mann und ich haben uns getrennt, haben 2 Kinder und ich komme gebürtig aus Luxemburg und stehe auch so ein bisschen alleine und er hat jemand anders, eine neue Lebenspartnerin. Und was für mich auch nicht einfach ist. Und ich stehe auch im Glauben. Ja, ich habe aber auch schon ganz viel erlebt, dass meine Eltern sehr früh gestorben sind, mein Bruder verunglückt. Und dann irgendwie auch wirklich die Liebe Gottes da manchmal zu sehen. Oder ich weiß, er hat auch ganz schon viel geholfen. Und aber jetzt so in dieser Situation, dass man ganz allein, dass man sich vielleicht nochmal vielleicht, dass der Partner zurückkommt oder dass man aber jemanden an der Seite hat. Und vom Glauben ist das ja auch nicht immer so einfach, wenn man dann einmal getrennt ist und so. Und das wieder positiv oder glücklich, es gibt Momente, aber man merkt auch, dass man oft wieder so, wo es nicht geht, wo man auch, wenn man krank ist. Und ich habe eine Tochter, die eben auch Polyarthritis hat und so ein ADS, also wo einem viel auf einem lastet. Und ja.
Da fällt es einfach schwer, irgendwie das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und Sie fragen, wie kann das jetzt mir gelingen? Das ist natürlich wahrscheinlich in jeder Krise so, diese dunklen Zeiten, Frau Horn.
Ja, also Sie hat angesprochen, dass sie sich jemand an der Seite wünscht, der mit ihr diesen Weg geht. Und das ist eine ganz wichtige Hilfe. Das habe ich in meinem Leben auch erlebt, dass ich eine mütterliche Freundin an meiner Seite hatte, zu der ich gehen konnte, bei der ich mich ausweinen konnte, die mir Rat geben konnte, die ja mit mir gebetet hat und die vor allen Dingen immer wieder auch neue Hoffnung hatte und die mir geholfen hat, die Dinge vielleicht auch mal in einem anderen Licht zu sehen. Und das würde ich Ihnen wünschen, dass Sie so eine Person finden, der Sie vertrauen können und die mit Ihnen diesen Weg geht. Die andere Sache ist natürlich immer, wenn eine Ehe zerbricht, die Frage, wie konnte das so weit kommen, das nochmal hinzugucken. Und ich habe in meiner Lebensgeschichte so entdeckt, dass die Frage sehr wichtig ist auch, was verletzt mich? Also ich habe zwischen 15 und 17 eine Beziehung zu einem jungen Mann gehabt und die ist zerbrochen. Und er hat mir dann einen Brief geschrieben, als ich 2 Wochen in England war und hat geschrieben, ja, da du wenig Zeit hast, habe ich mich jetzt von dir getrennt und damit du es von keinem anderen erfährst, ich bin jetzt mit deiner Klassenkameradin Ulrike zusammen. Und meine Mutter fragte mich, warum weinst du? Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Die Frage ist, was verletzt mich wirklich daran? Weil wenn ich dieser Frage nachgehe, dann kann ich auch einen Weg der Heilung gehen. Und für mich war das interessant, dass nicht das, was so offensichtlich war, dass ich verlassen worden ist, das war nicht das Primäre. Es war auch nicht so, dass der Mann der absolute Traummann für mich gewesen war. Es war nicht so, dass ich verletzt war, weil er jetzt eine Klassenkameradin hatte, sondern er hatte Versprechen gebrochen. Wir hatten uns versprochen, dass wir uns miteinander austauschen, wenn unsere Beziehung in die Krise kommt, dass wir miteinander reden darüber und dass er das nicht so mit, ich sag jetzt mal, heute würde man das mit einer SMS machen oder mit einer E-Mail, sondern dass wir da von Mensch zu Mensch miteinander umgehen. Und das hatte er nicht getan. Und das war eigentlich das, was mich am allermeisten verletzt hat. Und nachdem ich das erkannt habe, habe ich nochmal ein Gespräch mit ihm gesucht und wir haben das miteinander aufgearbeitet und ich konnte ihm das dann vergeben und ich konnte ihn loslassen. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn man verheiratet ist und 2 Kinder hat. Das will ich auch gar nicht vergleichen damit. Aber mir ist es wichtig, hinzugucken, zu sagen, was verletzt mich am meisten und da ehrlich mit umzugehen und dann zu gucken auch, wer ist woran, an welchen Situationen schuldig gewesen. Also ich würde mir das wünschen, eine Beziehung aufzuarbeiten. Die andere Sache ist natürlich auch, ob man um eine Beziehung noch kämpfen kann. Bis der andere nicht verheiratet ist, kann man ja immer auch noch drum kämpfen, ob da noch Gespräche möglich sind, ob man gemeinsam noch zu einem Seminar fährt oder ob wirklich ein Schlussstrich gezogen werden muss. Das sind alles Dinge, denke ich, die geklärt werden müssen und wo man Hilfe mit einer anderen Person bekommt, die, ich nenne sie jetzt mal Seelsorgerin oder ja Therapeutin oder einfach mütterliche Freundin, die da helfen könnte. Ich habe zum Beispiel auch, weil Sie das Wort ADHS hineinbringen, ich habe auch einen Sohn, der ganz schwer ADHS hat, also mit 6 Jahren schon aufgefallen ist und dann auch Medikamente nehmen musste und Verhaltenstherapie hatte und so weiter. Und das war ganz interessant, dass er mit jemand anderem mal sprach, der auch ADHS hatte und sagte, weißt du, ich bete nicht darum, dass Gott mich heilt von ADHS. Ich bitte Gott nur darum, dass er mir hilft, mit meinen Schwächen umzugehen. Denn wenn er mir jetzt das ADHS wegnehmen würde, dann wäre mein Leben ja auch viel langweiliger und ich wäre dann gar nicht mehr ich selber.
Ja, die haben auch Stärken. Also ich glaube, es ist ja vererbbar und ich kenne meinen Sohn, er hat viel Parallelen. Es ist also mehr die ADS, also nicht H.
Ah, ja.
Deshalb kann ich meinen Sohn auch gut verstehen. Es ist, dass es auch bei mir festgestellt wurde. Mhm. Und es ist nur, es ist, wie Sie sagen, die anderen Sachen haben wir schon gemacht. So eher bereit. Ich habe auch viel seelsorgisch oder vom Glauben her habe ich auch schon viel unternommen, aber man hat auch ein Alkoholproblem. Und wo es dann eben er sich einfach so entschieden hat, weil jemand anders dann es ist einfach, man ist auch tagtäglich trotz den Kindern fast in Kontakt.
Oh ja.
Und das macht die Situation nicht so einfach, obwohl auch vergeben und auch vom christlichen Stand. Und es geht auch gut, man probiert auch mit den Kindern, aber es trotzdem, man ist abhängig, man ist, ja, es ist einfach schwieriger dann, wie wenn man, früher hatte ich auch eine Beziehung, aber dann waren keine Kinder und dann konnte man loslassen und dann ja, war das aber richtig. So, ist, weil, ja, ist das schon schwieriger alles.
Ne? Ja, vor allen Dingen, weil Sie ja auch nicht nur für sich stark sein müssen, sondern auch für Ihre Kinder, ne?
Ja.
Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir auch bei allem Schmerz, den wir selber tragen, auch die Kinder nicht vergessen in ihrem Schmerz. Und also ich habe ja zwei Kinder aufgenommen und sie haben mal sehr traurig gesagt, wir wollen aber lieber in deinem Bauch gewesen sein als in dem Bauch einer anderen Frau. Und warum ging das denn nicht? Und ich habe dann so gesagt, wenn ich jetzt nur bei der Wahrheit bleibe und sage, ja, das ist aber so, das musst du einfach akzeptieren, dann lasse ich sie so alleine weiter rudern. Wenn ich mich aber zu ihnen ins Boot setze, sage ich, das wäre für mich auch das Schönste gewesen, wenn ich euch hätte gebären können. Und damit konnten wir alle drei zusammen weinen. Und so ist das letztendlich bei ihnen auch, wenn dann die Kinder auch sagen, ja, warum ist der Papa denn weggegangen und so, dass sie sich ruhig dann mit in das Boot setzen und sagen, wisst ihr, für uns wäre das auch am schönsten, wenn wir noch eine heile Familie wären. Und ich kann deinen Schmerz gut verstehen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Trost und Rat, den ich Ihnen geben kann. Wenn Sie sich mit Ihren Kindern eins machen, in Ihrem Schmerz, dass den Kindern das dann hilft und vor allen Dingen, dass die Beziehung zu den Kindern offen bleibt, dass sie auch mit allen Nöten zu Ihnen kommen. Weil sonst irgendwann die Tür zugeht und die Kinder sagen, ja, die Mama hat selber so viele Probleme und der kann ich das nicht mehr sagen. Na, das, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie wirklich eine Person außerhalb Ihrer Familie finden, mit der Sie reden können, damit in der Familie ja nicht eine Belastung zusätzlich kommt.
Ja, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank auch für Ihren Vortrag und Dankeschön, Frau Hornsfeld.
Ja, gerne. Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Ja, Sie haben gerade etwas angesprochen, Frau Horn, und Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, über Freundinnen. Da ist mir auch gerade so die Frage gekommen, wie ist das denn? Natürlich dann, wenn man sie am dringendsten braucht und wahrscheinlich auch eine ganz vertraute Person, vielleicht so eine Art Busenfreundin. Aber wenn man die dann eben nicht hat, dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil man in einer Krisensituation selber ja auch nicht so positive, ja, positiv ausstrahlt, gerade dann jemanden zu finden und erst dann Vertrauen aufzubauen, stelle ich mir dann auch schwierig vor.
Ja, das ist richtig. Grundsätzlich bauen wir ja aber unser Leben lang Beziehungen. Und das, was ich in meinem Buch halt betone, ist, dass wir oft uns eine beste Freundin wünschen, die dann alles machen muss. Ja, die muss dann mit uns ins Kino gehen und die muss uns helfen, wenn wir krank sind und die muss uns verstehen. Und eine Frau alleine kann das aber nicht bringen. Und ich plädiere sehr dafür, mal zu gucken, welche Beziehungen sind denn alle schon gewachsen, dass man eigentlich ein Netz an Frauen um sich hat. Nur man bezeichnet die oft nicht als Freundin. Also ich habe ja eben schon erwähnt, die mütterliche Freundin, das ist die, die mir ein Stück vorangeht, die schon mehr Erfahrung hat im Bereich Kindererziehung, im Bereich Glauben, im Bereich Ehe und die mir da sehr helfen kann. Also es kann meine Patentante sein, kann natürlich auch Mutter oder Schwiegermutter sein oder eine Nachbarin. Also jemand, der halt schon ein bisschen älter ist. Und ich habe mich sehr gerne mit älteren Frauen getroffen. Und wenn ich in der Grundschule Kinder hatte, habe ich mich mit Eltern getroffen, die schon Teenager haben, um immer so ein Stück vorbereitet zu sein. Oder jetzt spreche ich gerne auch darüber, wie ist das, wenn man älter wird? Und ja, wie bereitet man sich auf Sterben vor? Und ich möchte immer so vorbereitet in meinen nächsten Lebensabschnitt gehen. Und dafür sind mütterliche Freundinnen sehr gut. Und auch, um sie um Rat zu fragen. Also wenn ich meine Mutter anrufe und sage, sag mal, wie macht man Nudelsalat, dann wird die wahrscheinlich sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber die mütterliche Freundin sagt, ja, habe ich ein super Rezept. Schon allein im Tonfall, ja, ist diese mütterliche Freundin ideal geeignet, um Ratschläge zu geben. Und ich treffe mich zum Beispiel gerne auch mit der besten Freundin meiner Mutter mal oder halt mit anderen älteren Frauen. Und ich denke, auch in Krisensituationen kann man solche Frauen finden, dass man sagt, du, darf ich mich mit dir mal treffen? Nur oft haben wir vielleicht keinen Mut oder Angst, auf Leute zuzugehen. Also mir sagte meine Frau, ach, ich würde dich so gerne mal zum Frühstück einladen. Aber. Ich sage, was heißt aber? Ich sage, warum machst du es denn nicht? Er sagt, ich habe Angst davor, dass du Nein sagst. Und deswegen frage ich dich gar nicht. Denn du bist ja so beschäftigt, man kann dich ja bestimmt nicht einladen. Und ich sage, weißt du, du als Mutter von 7 Kindern, ich freue mich mal, an einem gedeckten Tisch zu sitzen, das ist nicht das Problem. Und selbst wenn ich sage, ich habe im Moment keine Zeit, heißt das ja nicht, dass ich nie keine Zeit habe. Und ich glaube, wenn wir das ablegen, so ein Stück weit diese Angst vor Ablehnung, Angst vor, ja, ich mag dich vielleicht doch nicht, diese Sensibilität, dann können wir auch noch mehr Frauen entdecken. Wenn ich das noch zu Ende führen darf, also die mütterliche Freundin, dann ist die schwesterliche Freundin die, die auf einer Ebene mit mir ist, die Kinder im gleichen Alter hat. Und auch da ist es wichtig, Beziehungen zu bauen. Also ich habe immer geguckt, welche Mütter von Kindern, mit denen sich unsere Kinder angefreundet haben, gibt es und habe die dann mal eingeladen oder mich angeboten, ihnen Hilfe zu geben. Und daraus wurden ganz kostbare Beziehungen. Und dann gibt es die töchterliche Freundin, die von mir schon wieder lernt, die eher vielleicht wie meine Tochter, mein Sohn ist, die mich aber sehr aufbaut, weil sie mir ganz viel Wertgefühl gibt, dass ich schon was weitergeben kann. Und dann habe ich noch zwei Freundinnen in meinem Angebot, die anstrengende und die ermahnende Freundin. Die ermahnende Freundin ist mir auch ganz kostbar geworden. Das habe ich aber auch erst im Laufe des Lebens schätzen gelernt, dass Ermahnung eigentlich ganz wichtig ist in meinem Leben. Und wenn das jemand mir gibt, also ich sag mal ein Beispiel, mein Mann und ich haben eine Frau zu Besuch und dann sagt mein Mann, vor 3 Wochen haben wir ein Auto gekauft und ich zische das zwischen vor 2 Wochen. Und er sagt, nein, vor 3 Wochen, ich sag vor 2 Wochen, schon haben wir uns gestritten. Und am nächsten Tag ruft diese Frau mich an und sagt, also weißt du eigentlich, wie ätzend das war, dass du dich vor meinen Augen so gestritten hast mit deinem Mann, ist doch vollkommen egal, ob das 2 oder 3 Wochen waren, musstet ihr euch denn so streiten? Und dann habe ich gesagt, ja, aber man muss doch bei der Wahrheit bleiben und es war eben nur 2 Wochen. Und dann sagte sie, ja, aber Wahrheit ohne Liebe ist Rechthaberei. Boah, das hat gesessen. Und ich habe da wirklich den Entschluss gefasst, habe gesagt, ich werde mich bemühen, mich nicht mehr vor den Augen anderer mit meinem Mann zu streiten wegen solcher Glappalien. Und ich sag's ihm lieber später dann im Schlafzimmer, aber das nehme ich mir zu Herzen. Und das war zum Beispiel eine ermahnende Freundin.
Mhm. Und dazu vielleicht auch noch abschließend, ich meine, in Krisen, da stolpern wir auch immer wieder über unsere eigenen Neigungen und Schwächen, vielleicht etwas, was wir extrem eben in uns einfach haben, sei es eine übertriebene Ordnungsliebe oder auch eher den Hang zur Gleichgültigkeit, zur Laissez-faire. Und wir müssen ja auch nicht meinen, dass man sich so verändern kann, dass man aus einem Apfelbaum dann einen Kirschbaum machen kann. Aber wie denn dennoch immer wieder gut damit umgehen?
Ja, das ist richtig. Man wird natürlich kein Kirschbaum, wenn man Apfelbaum ist. Aber man kann doch sehr viel lernen. Also ich zum Beispiel bin eine sehr pünktliche Frau immer gewesen und mein Mann neigte eher zur Unpünktlichkeit. Und ich habe aber festgestellt, dass in jeder Schwäche eine Stärke liegt und in jeder Stärke auch eine Schwäche. Also ich zum Beispiel, wenn dann noch das Telefon klingelte und ich musste aus dem Haus, dann habe ich das Telefon klingeln lassen. Oder ich habe auch nicht angehalten unterwegs und habe mit jemandem noch geredet. Und dadurch kriegte ich oft das Etikett, ach, die Frau ist aber arrogant. Wenn die irgendwo hin will, dann guckt die ja nicht rechts und links. Während mein Mann, der halt eher zur Unpünktlichkeit neigte, der war total beliebt. Was ist das für ein netter Mann? Der hat immer Zeit für einen kleinen Plausch und der ist ja sowas von freundlich. Und wir sind dann auf dem Weg zum Gottesdienst und dann steht ein Anhalter an der Straße und dann sagt mein Mann, sollen wir den mitnehmen? Und ich sage, kommt gar nicht in Frage, dann kommen wir zu spät zum Gottesdienst. Und er sagte, du bist ja keine barmherzige Samariterin. Meinst du, der Samariter ist pünktlich zu seiner Arbeit gekommen, als der den Verwundeten aufgenommen hat und ihm geholfen hat? Und das hat gesessen bei mir. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, es tut mir leid, dass ich durch meine Pünktlichkeit so oft unbarmherzig bin und dass die Leute richtig Angst vor mir haben, zu spät zu kommen. Das will ich nicht. Und ich lasse jetzt meinen Maßstab an Pünktlichkeit los und ich bitte dich, dass du mir deinen Maßstab von Pünktlichkeit gibst. Und ich denke, Gott will auch, dass wir pünktlich sind, aber nicht, dass wir es opfern um der Menschlichkeit oder der Barmherzigkeit willen. Und das habe ich für mich so erlebt, dass alle meine Stärken auch Schwächen beinhalten. Also meine Pünktlichkeit und Barmherzigkeit und die Unpünktlichkeit meines Mannes vielleicht auch eine Barmherzigkeit, eine Menschlichkeit. Und so bin ich Stück für Stück auch mit meinen Stärken umgegangen. Und in meinen Schwächen gehe ich ja oft zu Gott und sage, hilf mir. Aber bei meinen Stärken, dass die Gott auch im Wege stehen können, das habe ich erst im Laufe der Zeit gelernt.
Das ist doch ein wunderschönes Wort zum Abschluss. Ja, in diesem Sinne, ja, können wir das auch vielleicht mit auf den Weg nehmen, einfach da, wo wir meinen, das ist auch ganz toll, wie wir da sind, dass wir da auch vielleicht ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen Barmherzigkeit überhaupt und damit auch Gelassenheit ins Leben, in uns hineinlassen. Frau Horn, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben, dass Sie zu Gast waren bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zum Thema Meine Krise, Gottes Chance. Vielen Dank Ihnen und auch alles Gute und Gottes Segen auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Dankeschön, Ihnen auch.
Dankeschön. Ja, wenn Sie das noch einmal nachhören möchten, was Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben, jetzt heute am Vormittag, dann können Sie das gerne tun, wenn Sie Internetzugang haben auf unserer Homepage unter www.hore.org. Im Podcast-Angebot finden Sie alle Sendungen und auch bald diese, die Sie dann zeitunabhängig herunterladen und sich noch einmal anhören können. Oder aber Sie wählen den CD-Dienst an unter der 08323 9675120 und bestellen sich einen Mitschnitt der Sendung. Ja, für alle weiteren Fragen können Sie auch ins Internet gucken. Unter dem heutigen Programm finden Sie noch Anmerkungen, wie Sie auch Kontakt knüpfen können, oder Sie wenden sich an den Hörerservice, um mit Frau Horn in Kontakt zu kommen, unter der 08323 9675110. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Und einen gesegneten Tag, das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.